Der für heute angegebene Predigttext steht im Buch Prediger, Kapitel 7, Verse 15 bis 18. Soll ich nochmal sagen? Nö. Alle verstanden, ne? Ist gut, Benjamin? Alles klar. Überschrieben ist dieser Abschnitt in der Bibel. Das ist kein biblisches Wort, aber es wurde eingefügt mit die gesunde Mitte. Ich lese mal die Verse. Während meines vergänglichen Lebens voll vergeblicher Mühe habe ich beobachtet. Es gibt Menschen, die nach Gottes Geboten leben und trotzdem elend umkommen. Aber andere, die Unrecht tun und sich um Gott nicht kümmern, genießen ihr Leben bis ins hohe Alter. Deshalb ist mein Rat, übertreib es nicht mit der Rechtschaffenheit und bemühe dich nicht zu sehr um Wissen. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Schlag aber auch nicht über die Stränge und bleib nicht in der Unwissenheit. Warum willst du vor der Zeit sterben? Halte dich an die gesunde Mitte. Wenn du Gott ernst nimmst, findest du immer den rechten Weg. Das ist ein Predigttext, ich wäre nie auf die Idee gekommen, darüber zu sprechen. Er war angegeben und ich wollte mich nicht davor drücken. Es sind scheinbar negative Ratschläge eines resignierten Menschen. Ich habe das nach der guten Nachricht gelesen, damit es ein bisschen eingängiger ist. Und ich habe auch schon vor 14 Tagen damit angefangen. Ich habe es immer wieder mal gelesen und habe darüber nachgedacht. Es gibt Grundsätze, wie man einen Text, wie man da herangeht. Wer hat ihn, warum, wann geschrieben, in welchem Zusammenhang? Es wird ein bisschen darüber gestritten, wer das Predigerbuch geschrieben hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Salomo war. Es gibt Theologen, die sagen das eine und es gibt welche, die sagen das andere. William MacDonald geht davon aus, dass Salomo in vorgerücktem Alter dieses Buch als Lebensrückblick geschrieben hat. Und das erscheint mir auch logisch, wenn man das mal ganz liest. Aber falls nicht, ändert das grundsätzlich auch nichts. Die Aussagen sind trotzdem die gleichen. Aber gehen wir mal davon aus, Salomo steht am Ende seines Lebens vor dem, was er alles geschaffen hat und von dem er weiß, dass es keinen Bestand haben wird. Und er steht auch vor einem moralischen Scherbenhaufen. Um das verstehen zu können, müssen wir uns einen ganz kleinen Überblick über sein Leben verschaffen. Das Einfachste ist, ich habe das Bibellexikon genommen und habe mal geguckt, was da über Salomo steht. Salomo war einer der Söhne Davids und von Bathseba. Er regierte 40 Jahre über das noch vereinigte Königreich von 971 bis 931 vor Christus. Als David seinem Tod nahe gekommen war, ernannte er seinen Sohn Salomo, den Gott dazu auserwählt hatte, auf dem Thron des Königreiches des Herrn zu sitzen, zu seinem Nachfolger. Salomo begann seine Regierung, indem er gerechtes Gericht ausübte, so wie Christus es tun wird, wenn er kommen wird, um auf dieser Erde zu regieren. Diesem Gericht wird eine Regierung in Frieden folgen. Salomo ließ Adonia hinrichten, der sich des Throns bemächtigt hatte. Auch Joab, der unschuldiges Blut vergossen hatte, ließ er töten. Abatja verstieß er aus dem Priestertum. Seine Heirat mit der Tochter Pharaos, des Königs von Ägypten, steht symbolisch für Christus, der seine Versammlung, hauptsächlich Gläubige aus den Nationen, bei sich haben wird, wenn er kommt, um auf dieser Erde zu regieren. Salomo liebte den Herrn und betete ihn an am Altar zu Gibeon. Dort erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo bat um ein verständiges Herz, um das Volk weise richten zu können. Gott war diese Wahl wohlgefällig und er gab ihm Weisheit, wie kein König sie vorher noch seitdem gehabt hat. Er verfügte außerdem über Reichtum als auch über Ehren, einem Maß, das weit erhaben war über alle anderen Könige. Wenn er gehorsam sein würde, würde Gott auch seine Tage verlängern. Seine Weisheit wurde bald offenbar durch sein Urteil an den beiden Frauen, das ist euch bekannt, denke ich, mit dem Kind. So kamen Menschen von allen Königen der Erde her, um seine Weisheit zu hören. Auch die Königin von Sheba kam zu ihm. Diese Zeit schattet die Regierung Christi im tausendjährigen Reich voraus, was auch dadurch veranschaulicht wird, dass alle in Sicherheit wohnten, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Er war 7 Jahre lang damit beschäftigt, den Tempel zu bauen, für den David bereits Vorbereitungen getroffen hatte. Er baute sich auch ein eigenes Haus und ein Haus für die Tochter des Pharao. Als der Tempel eingeweiht wurde, opferte Salomo und betete zu dem Herrn. Als Antwort darauf erschien Gott ihm ein zweites Mal und sagte, dass das Haus geheiligt und sein Name darin gesetzt wäre. Auch sollte sein Herz fortwährend dort sein. Gott würde fortfahren, ihn zu segnen und seinen Thron zu befestigen über Israel, unter der Bedingung, dass Salomo gehorsam sein und sich nicht anderen Göttern zuwenden würde. Eine Zeit lang wurde alles in Weisheit geordnet. Die Reichtümer Salomos vermehrten sich derart, dass Silber in seinen Tagen einen geringen Wert besaß. Er baute seine Schiffsflotte, die ihm Reichtümer brachte. Er vermehrte seine Kampfwagen und Reiter, ließ sich sogar Pferde aus Ägypten bringen, was er nicht gedurft hätte. Er berichtet uns, dass er alles unter der Sonne versucht hatte, aber nun verkündigen musste, dass alles am Ende nur ein Eitelkeit und ein Haschen nach Wind war. Der Herr erklärte später, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie eine einfache Lilie des Feldes. Leider folgte auch sein Fall, da er viele fremde Frauen liebte, die sein Herz abwandten, so dass er ihren Göttern nachging und Höhen für sie baute. Nun erweckte Gott Widersacher gegen Salomo. Außerdem ließ er durch den Propheten Achia vorhersagen, dass Jerobeam über 10 der Stämme regieren würde. 2 Stämme wird er seinem Sohn Rehabeam allerdings erhalten, um des Gedenkens des Namens David willen. Doch Salomo zeigte immer noch keine Reue, sondern versuchte, Jerobeam umzubringen. Daher verlängerte Gott seine Tage nicht und er starb im Alter von ca. 58 Jahren. Salomo hat ca. 3000 Sprüche geredet, über 1000 Lieder geschrieben. Er war Schreiber der Sprüche des Predigers. Und die Verse unseres Predigtextes sind wahrscheinlich Teil seines Lebensrückblickes. 58 Jahre. Lebensrückblick, Memoiren. Wird heute auch immer beliebter. Manchmal schreiben 30-Jährige ihre Memoiren und man fragt sich, was soll das? Aber je berühmter jemand ist, desto mehr Menschen lesen das. Aber eigentlich ist es egal, wie wir unser Leben im Rückblick sehen. Es dauert nicht lange und alles ist vergessen, jedenfalls in dieser Welt. Bei Salomo ist das ein Stückchen anders. Sein Lebensrückblick und seine Erfahrungen sind in der Bibel aufgeschrieben. Und zwar uns Menschen bis heute zur Belehrung und zur Ermahnung. Wisst ihr, wie viele Frauen er hatte? Er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Stellt euch das bitte mal praktisch vor, wie oft er mit Hochzeitfeiern beschäftigt war. Ich möchte mal behaupten, dass sich das bei ihm zu einer Sucht entwickelt hat. Er hat menschliche Liebe und Wärme gesucht und er wurde nicht satt. Und noch eine und noch eine und noch eine. Der konnte sich noch nicht mal mehr die Namen merken, könnte ich wetten. Und das war auch kein Ausrutscher, wenn einer mal irgendwo was falsch macht. Nein, das hatte System. Und das war nicht Gottes Wille. Wie ist das nun in unserem Predigtext zu verstehen mit der gesunden Mitte? Stellt euch mal vor, ihr müsst einen schmalen Weg gehen oder eine schmale Brücke ohne Geländer über eine Schlucht. Fällt man herunter, ist es der sichere Tod. Die Brücke ist fest und stark und belastbar, aber schmal und ohne Geländer. Matthäus 7 geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Was meint ihr, wie sinnvoll ist es, auszuprobieren, wie weit man an den Rand herangehen kann und sich vielleicht nochmal rüberbeugen und gucken? Salomo schreibt in seinem Predigttext von sündigen Menschen, die alt werden, und von Gläubigen, die vorzeitig sterben. Und er versteht es nicht. Man spürt förmlich ein Stück Resignation. Aber geht es uns nicht auch ganz oft so? Es gibt unglaublich viele Dinge, die wir nicht verstehen. Geliebte Menschen verlassen uns nach unserer Meinung vorzeitig. Andere werden alt und leiden oder leben länger, als sie es eigentlich nach unserer Meinung verdient hätten, unter Umständen, die sie nicht verdient hätten. Also ich muss sagen, ich verstehe ganz, ganz viele Dinge nicht. Ich weiß vieles wirklich nicht. Und wäre das jetzt alles, dann müsste man verzweifeln und sich ausschließlich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wie kriege ich das größte Stück vom Kuchen? Ich lebe doch heute und keiner weiß, was morgen kommt. Wirklich keiner? Keiner? Johannes 14 steht, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Diese Brücke, die wir uns da erst vorgestellt haben, über die Schlucht, diese Brücke, das ist Jesus in Person als Weg. Belastbar, fest, aber doch schmal. Und der Abgrund, über den diese Brücke führt, ist der Tod des Menschen mit dem abschließenden Gericht. Und wir haben die Freiheit, selber zu wählen, und es werden in dieser Welt viele Wege angeboten. Es gibt Ideologien und Religionen zuhauf. Ich will sie nicht alle aufzählen. Aber bevor wir an der Schlucht angekommen sind, müssen wir uns entschieden haben, an welcher Stelle wir sie überqueren wollen. Aber wie kann man das wissen, was jetzt das Richtige ist? Es ist doch noch keiner zurückgekommen. Kennt ihr den Spruch? Ne? Doch, es ist einer zurückgekommen. Johannes 11, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Die Bibel bezeugt es uns eindeutig, dass Jesus nach seinem Kreuzestod, nach seiner Grablegung am dritten Tag auferstanden ist. Leibhaftig, nicht nur im Geist. Das ist eine der festen Säulen des christlichen Glaubens. Aber unser Predigttext fordert eine noch weitergehende Präzisierung. Was ist nun die gesunde Mitte? Wir sind doch schon auf dem richtigen Weg. Wir glauben doch alle an Jesus. Was steht ganz am Ende in der Bibel? Ganz am Ende. Offenbarung 22. Ich lese mal Verse 18 bis 21. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit allen. Ihr kennt sicherlich den Spruch, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Höre ich immer wieder. Eine Gefahr, denke ich mal, ist uns allen bekannt. Bibelkritik, Laschheit, Lauheit, Anpassung an den Zeitgeist, das Akzeptieren von Sünden, die in der Bibel verurteilt werden, oder Überbetonen von halben Wahrheiten. Gott ist die Liebe. Ja, aber Gott ist auch Gericht. Wird nicht mehr gern gesagt. Religionsvermischung, ganz aktuell, Haus des einen, wir glauben noch alle an den gleichen Gott, ganz aktuell. Aber es gibt auch eine andere Seite. Wenn man das Neue Testament mal so durchliest, dann fällt auf, dass der Herr Jesus eine Personengruppe immer besonders aufs Korn nimmt. Wer ist das? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Superfrommen. Lukas 18, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Auch das ist eine Haltung, die bis heute recht weit verbreitet ist und gerade in frommen Kreisen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren durch ihre Scheinheiligkeit gekennzeichnet. Der Herr Jesus hat nichts gegen wirkliche Heiligkeit und wirklichen Glauben. Aber ihre Herzen waren nicht wirklich Gott zugewandt. Sie legten sich zum Beispiel noch zusätzliche Lasten auf, um besonders fromm zu scheinen. Wenn sie gefastet haben, musste das jeder sehen. Oder sie haben sich auferlegt, nur so und so viele Schritte über ihre Schwelle zu machen am Sabbat. Und wenn sie doch weiter weg wollten, dann haben sie die Schwelle hochgehoben und haben sie vor sich hergetragen, damit sie nicht rübergehen. Was ist denn das für ein Glaube? Und Jesus hat am Sabbat geheilt, ne? Und da haben sie sich drüber aufgeregt, und es war eine Scheinheiligkeit. Und auch heute gibt es Menschen, die versuchen, äußerlich super fromm zu wirken. Da gibt es welche, die wollen uns erzählen, dass sie den jüdischen Sabbat halten müssen und können deswegen am Sonntag nicht in die Kirche gehen oder zur Gemeinde. Oder dass man ohne Zungengebet und Dämonenaustreibung und Wunderheilung gar kein richtiger Christ ist. Und es machen mich auch Menschen ganz nervös, die immer behaupten, Gott hat zu ihnen gesprochen, und am Ergebnis kann man ablesen, dass es wohl eigenes Wunschdenken war. Ihr merkt, das ist ein ganz aktuelles, brisantes Thema. Aber ich will jetzt nicht nur die negativen Sachen so betonen, sondern wo ist sie denn nun tatsächlich, die gesunde Mitte? Auch das beantwortet uns die Bibel ganz eindeutig. Das ist das Evangelium von Jesus und die Lehre der Apostel, die für die Gemeinde gültig ist. Das ist die gesunde Mitte. Bibelauslegung muss immer Grundsätzen folgen. Wir hatten mal in der Margaretenstraße eine Schulung mit Wolfgang Klippert, ne? Heißt der Wolfgang Klippert? Und Glenn hat das auch schon mal gesagt. Wer ist der Verfasser dessen, was man liest? Wer ist der Empfänger? Wo ist das geschrieben? Wann? Warum? Wozu? Man muss die Zusammenhänge erkennen. Man darf zum Beispiel Berichte über ein Ereignis in der Bibel nicht zur Lehre erheben. Wir haben viele Berichte, die eher negative Facetten berichten. Wenn wir an Judas denken, er ging hin und erhängte sich, sind wir aufgefordert, uns alle zu erhängen? Natürlich nicht. Es ist ein Negativbericht. Oder Salomo mit seinen vielen Frauen. Das ist keine Aufforderung, viele Frauen zu heiraten. Nein. Man muss wirklich genau gucken in der Bibel, zu wem ist das warum, wie gesagt. Aber es gibt auch da wieder die andere Seite, dass man konkrete Anweisungen für die Gemeinde als nur für vergangene Zeiten gültig ansieht. Ich kann uns allen nur wirklich das persönliche Bibelstudium empfehlen, Zeit für Gebet, gegenseitigen Austausch brauchen wir unbedingt. Wir haben recht gute Bibelstunden, auch in großer Bandbreite. Wir haben ziemlich gute Predigten, auch von sehr verschiedenen Menschen. Aber innerhalb des biblischen Rahmens, den dürfen wir nicht verlassen. Das ist die gesunde Mitte. Und wir wollen weder auf der einen noch auf der anderen Seite diese Mitte verlassen. Und in dieser Mitte, ganz mittendrin, ist Jesus. Und wir wollen so wenig weit wie möglich von ihm weg. Amen.